Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Britta Bürger.
Schönen guten Morgen. Traceless, das bedeutet spurlos. Und es ist das Zauberwort für die Forscherin, Gründerin und Unternehmerin Anne Lamp. Vor 2 Jahren hat sie mit einer Kollegin ein Start-up namens Traceless gegründet. Hier wird eine neue Generation von Materialien hergestellt. Komplett abbaubare Biomaterialien sollen chemische Kunststoffe ersetzen und keine Spuren hinterlassen. Traceless eben. Anne Lamp, herzlich willkommen.
Hallo, guten Morgen.
Sie haben uns was mitgebracht. Liegt hier auf dem Tisch gleich mal so eine Materialprobe. Was ist das? Sieht aus wie so ein kleiner Eislöffel, mit dem man von beiden Seiten essen kann.
Ja, genau. Das ist unser Material in der Form von sogenannten Hartplastik sozusagen. Aber es ist gar kein Plastik. Es fühlt sich aber so an. Das ist so ein Prüfkörper, den man so produziert in der Kunststoffindustrie. Ja, und das Besondere an dem Material ist, das fühlt sich zwar so an wie Plastik, aber es ist gar keins.
Mhm. Die Farbe würde ich mal beschreiben mit Coca-Cola.
Bernstein, sagen wir dazu.
Und was steckt tatsächlich drin an Material?
Ja, das Besondere ist, dass dieses Material eben aus der Natur kommt. Also wir nutzen für unsere Produktion Reststoffe, die anfallen bei der Lebensmittelherstellung und produzieren daraus ein Material, was rein aus der Natur besteht, im Gegensatz zu den Kunststoffen, die wirklich künstlich hergestellt wurden.
Und daneben liegt noch was, sieht aus wie eine Visitenkarte. Ist, glaube ich, auch Ihre Visitenkarte. Also Papier.
Genau, was beschichtet ist mit unserem Material. Das Material kann eben in vielfältigen Arten und Weisen verwendet werden, so wie Kunststoffe ja auch in vielfältigen Arten verwendet werden.
Also so wie bei Speisekarten oder so.
Genau, da wird eben auch oft eine Kunststoffschicht drauf beschichtet, damit das Wasser abweisbar ist oder Fett abweisbar ist oder auch verschweißbar ist im Fall von Verpackungen. Und das kann man mit dem Material eben auch machen.
Anne Lamp und ihre Co-Gründerin Johanna Bahre wollen also nichts Geringeres als den Verpackungsmarkt revolutionieren. Anne Lamp. Fachfrau ist sie für Biomaterialien, die Plastik und andere chemische Kunststoffe ersetzen können. Biologisch abbaubare und kompostierbare Plastiktüten und andere Verpackungsprodukte, sowas gibt es ja schon länger. Aber Sie, Frau Lamp, gehen noch einen Schritt weiter, nämlich bei der Wahl der Rohstoffe. Darüber haben Sie jetzt eben noch nichts erzählt, als Sie uns hier diesen Plastikeislöffel, der gar kein Plastik ist, beschrieben haben. Woraus besteht der? Aus was für Rohstoffen?
Wir nutzen für unsere Produktion biologische Rohstoffe, also aus der Natur. Und das Besondere ist, dass wir keine Lebensmittel nutzen dafür, sondern eben das, was übrig bleibt in der Lebensmittelproduktion. Zum Beispiel, wenn man Bier braut aus Getreide oder Stärke herstellt aus Getreide, dann bleibt immer was übrig vom Korn und das nutzen wir für unsere Produktion. Und was wir tun, ist, dass wir da das umwandeln in ein Granulat, so ein Kunststoffgranulat sieht das dann aus. Und das kann eingesetzt werden für die Verarbeitung zu Verpackungen oder anderen Materialien.
Wo bekommen Sie diese Reststoffe her?
Die Reststoffe bekommen wir direkt von den Lebensmittelindustrien, die eben in großen, großen Anlagen beispielsweise Bier brauen oder Stärke herstellen und das dann auch in großen Mengen als Abfall produzieren. Das geht dann eben noch in die Tierfutterindustrie oder eben auch in die Energieerzeugung. Aber das nutzen wir dann und geben dem durch unseren Prozess noch einen höheren Wert.
Wie sind Sie auf die Idee gekommen, aus diesen Resten was zu machen?
Im Endeffekt ist das entstanden im Rahmen der Promotion, in der ich mich ganz viel und intensiv mit solchen Prozessen beschäftigt habe. Wie kann man Reststoffe nutzen, um daraus noch Wertstoffe zu generieren? Weil wir haben im Endeffekt natürlich eine begrenzte Menge an Ackerfläche. Und deshalb müssen wir das, was wir anbauen, die Biomasse, die wir anbauen, möglichst effizient und ganzheitlich nutzen. Und das Ganze nennt sich das Thema der Bioraffinerie. Also man nimmt die Biomasse und macht daraus möglichst viele werthaltige Produkte. Und das war die Promotion, da habe ich einige Prozesse entwickelt und skaliert und dann war ein Prozess davon eben der Prozess hinter Traceless.
Ich kann mir das gar nicht vorstellen. Wie haben Sie das im Kleinen probiert, bevor Sie den Schritt gegangen sind und tatsächlich eine Pilotanlage gebaut haben? Also wie probiert man sowas praktisch aus?
Ja, im Kleinen ist wirklich klein, also im kleinen Labor-Reagenzglas sozusagen fängt man an. Man kann aber auch nicht nur anfangen, das einfach zu versuchen, sondern man muss natürlich davor ganz viel recherchieren, sich anlesen und ganz viel eintauchen in die Theorie dahinter, wie die kleinen Moleküle sich wohl verhalten, wenn man sie in einer bestimmten Art und Weise behandelt. Das muss man natürlich vorher verstehen alles. Und das dauert lange und ist begleitet von Experimenten, die man durchführt. Dann geht man wieder zurück, wertet das aus und merkt, das könnte der Effekt sein, der da entstanden ist. Ja, und dann hat man irgendwann in klein einen Prozess entwickelt. Und dann kommen die nächsten Überlegungen. Das ist ja schön und gut, dass das im Kleinen funktioniert, aber wir brauchen Millionen von Tonnen davon, um wirklich einen Einfluss zu haben auf die Kunststoffverschmutzung in diesem Fall. Und dann überlegt man, wie kann man das Ganze groß produzieren. Und das ist im Endeffekt ja die klassische Verfahrenstechnik.
Das haben Sie auch studiert.
Das habe ich studiert, genau. Also von kleinen Prozessen, die im Labor funktionieren, dann eben sich überlegen, wie können das in großen Anlagen funktionieren. Meistens klappt das erstmal nicht, wenn man das hochskaliert.
Was für Kunststoffe können dadurch ersetzt werden, durch diese Materialien, die Sie herstellen?
Was wir herstellen, ist ein Material, was natürlich für den biologischen Kreislauf geeignet ist. Das bedeutet, immer wenn die Produkte, die momentan aus Kunststoff sind, wahrscheinlich in die Umwelt gelangen können. Und es landen ja 40% aller Kunststoffabfälle in der Umwelt. Für die ganzen Produkte ist das richtige Material, weil eben das Material sich in der Umwelt wirklich abbaut. Also Verpackung, Einweg, Besteck, Einwegartikel. Auf der anderen Seite gibt es natürlich Limitierungen, weil wenn sich das Material so gut abbaut, dann ist es nicht geeignet für die, ich sage mal, Coca-Cola-Flasche, die 10 Jahre halten muss und dann auch noch Wasser und Säure enthält. Das ist natürlich nicht der richtige Anwendungsfall, aber es gibt eben genug Anwendungsfälle, Verpackungen oder Einwegartikel, die kurzlebig eigentlich nur angewendet werden. Und für die ist das
Wenn das so einfach ist, wie das jetzt klingt, warum wurde das denn nicht schon längst im großen Stil gemacht? Ist es teurer?
Also auf der einen Seite ist es natürlich eine ganz neue Denkweise und Herangehensweise, was wir da tun. Das ist eigentlich auch nichts Neues. Eigentlich gehen wir 100 Jahre zurück in die Anfänge der Kunststoffgeschichte.
Ja, warum? Was war vor 100 Jahren?
Kunststoff begann eigentlich mit dem sogenannten Zellophan. Das ist Zellulose, also aus zum Beispiel Holz hergestellt. Und das ist auch ein reines Polymer, was man aus der Natur rausgeholt hat. So ähnlich wie Papier, einfach eine andere Struktur. Und das Zellophan ist so eine durchsichtige Folie, kennt man vielleicht noch aus so.
Eine Klarsichtfolie zum Abdecken von Lebensmitteln.
Genau, heutzutage ist das nicht mehr Zellophan. Man nennt sie noch Zellophanfolie, weil das früher mal wirklich Zellophan war. Aber heutzutage wurde das abgelöst von normalen Kunststoffen. Ja, und der Hintergrund ist, auf der einen Seite können wir natürlich durch synthetische Polymere, die dann irgendwann Zellophan und Co. abgelöst haben, viel mehr einstellen. Also wir haben die Möglichkeit, wenn wir künstlich unsere Moleküle uns designen und herstellen, ganz viele Eigenschaften einzustellen. Und das ist auch richtig und wichtig. Ich meine, wir sind hier, wenn wir uns den Raum mal angucken, natürlich umgeben von verschiedensten Kunststoffarten. Und die brauchen wir auch teilweise. Und das hat natürlich ganz viel ermöglicht, auch gerade in der Medizintechnik haben die Kunststoffe ganz, ganz viel ermöglicht. Kunststoffe sind ein wahnsinnig gutes Material, nur haben wir es in den letzten Jahren ein bisschen übertrieben. Mhm. Und wir haben eben auch in allen Anwendungen, die eben leicht in die Umwelt gelangen können, Kunststoffe eingesetzt, wo sie eigentlich, wir nennen das überingeniert sind, also eigentlich viel zu viel können für das, was sie in der kurzen Zeit eben...
Was man eigentlich braucht.
Genau, was man eigentlich braucht. Und vor allen Dingen eben unglaublichen Schaden anrichten dort, wo sie dann am Ende landen. Und deshalb ist es so ein bisschen back to the roots. Und es gab schon Ansätze, immer mal wieder diese Naturmaterialien auch zu nutzen als Ersatz. Aber es war auch in den letzten Jahren und Jahrzehnten einfach der Bedarf nicht da. Also die Kunststoff war immer sehr, sehr, sehr billig. Und die wirkliche Nachfrage auf der anderen Seite nach kunststofffreien Produkten war nicht besonders groß, sodass der Leidensdruck groß genug war.
Und ist es denn teurer?
Unser Produktionsprozess ist im Endeffekt genau deshalb so interessant, weil er, wenn man ihn auf einen Industriemaßstab skaliert, kompetitiv ist, also wettbewerbsfähig ist zu herkömmlichem Kunststoff, wo immer dann der Preis auch ist. Also wir sind ja momentan auch in einer wilden Zeit, sage ich mal, von den Rohstoffpreisen. Aber das ist eben das das total das hohe Potenzial an dem Prozess, dass wir es eben, wenn wir natürlich in einer gewissen Größe sind, noch ist das nicht der Fall, wettbewerbsfähig sind im Preis.
Sie haben beschrieben, dass Sie in Abgrenzung zu anderen Bioplastikproduzenten eben nicht mit Lebensmitteln arbeiten. Davor hat gerade auch der Umweltverband BUND gewarnt, Bioplastikprodukte wie Mais oder Zuckerrüben sollten, so BUND, im Verpackungsbereich vermieden werden. Die hätten keine bessere Ökobilanz als herkömmliche Kunststoffe. Und die Industrie, so der BUND, würde verschweigen, dass Bioplastik zu langsam verrotte und meist nicht recycelt werde. Wie transparent oder undurchsichtig ist denn diese Branche?
Ja, die Bio-Kunststoff- oder Bioplastikbranche hat das Problem, dass es im Endeffekt jedem erlaubt ist zu sagen, ja, es ist Bioplastik, wenn eben auch ein Teil aus biologischen Ressourcen da drin ist oder es sich teilweise abbaut, zum Beispiel in großen Kompostanlagen, also Industriekompostanlagen. Und das ist ein ganz großer Dschungel, den auch die VerbraucherInnen, glaube ich, kaum durchblicken, ja. Inklusive mir. Also ich habe mich da wirklich einarbeiten müssen, bis man das durchblickt hat. Und allgemein sind die Biokunststoffe, die momentan auf dem Markt sind, die sind immer noch aus dieser Denkweise, wir bauen uns künstlich lange Ketten, lange Polymere gemacht. Und das ist eben das Problem, weshalb die abbaubar sind. Es sind auch nicht alle Biokunststoffe abbaubar. Genau. Aber die abbaubar sind und als solche zertifiziert sind, bauen sich halt immer noch zu langsam ab, wenn sie zum Beispiel in die Natur gelangen. Da bauen sie sich teilweise gar nicht ab. Weil die brauchen bestimmte Bedingungen, die zum Beispiel in Industriekompostanlagen herrschen. 60 Grad, eine lange Verweilzeit. Dann zerbrechen die quasi in kleine Teile runter. Und es ist aber nicht so, dass die Mikroorganismen, die in der Natur sind, dass die das kennen. Ne? Und deshalb, das ist der große Unterschied zu dem, was wir tun. Wir nutzen ja Naturpolymere und die Mikroorganismen, die sehen das, kennen das und können das zersetzen. Mhm. Und deshalb ist unser Material sehr gut geeignet für die Kompostierung, aber gängige Biokunststoffe eben nicht. Und der andere Punkt ist noch, dass eben gängige Biokunststoffe wirklich aus Lebensmitteln gemacht sind, was natürlich nicht geht.
Anne Lamp geht back to the roots, arbeitet aber an einer Zukunftstechnologie. Anne Lamp entwickelt mit ihrem Start-up-Unternehmen Alternativen zu Plastik. Sind Sie selbst im Plastiküberfluss aufgewachsen oder schon in so einem Ökohaushalt?
Ich würde sagen, eher der Ökohaushalt trifft zu. das Thema Umwelt und Umweltschutz war schon immer von klein auf Thema bei uns. Oder
was war denn Öko? Worauf wurde geachtet? Was war Tabu?
Naja, es war jetzt auch nicht so übertrieben, aber ich würde es vielleicht eher positiv darstellen als Naturnähe. Mhm. Und natürlich auch geachtet auf das, was man isst zum Beispiel oder wie man mit der Natur umgeht.
In Poppenbüttel sind Sie aufgewachsen. Gehört das noch zu Hamburg?
Ich sage immer bei Poppenbüttel, weil das kennt man vielleicht noch, wenn man in Hamburg wohnt. Es ist eigentlich noch nördlicher in Lemsal-Mellingstedt. Das gehört noch gerade zu Hamburg, der nördlichste Zipfel.
Also mehr Natur als Stadt?
Eigentlich ja. Es gab schon Kühe da. Ja.
Es gab Kühe und Moore.
Ja, das auch, genau.
Mhm. Und hatten Sie denn schon immer ein besonderes Interesse an Natur und dann Naturwissenschaften?
Ja, die Naturwissenschaften auf jeden Fall. Die haben ja oft nicht so viel mit Natur zu tun, aber die Naturwissenschaften, die waren im Blut. Ich komme ja auch aus einer Naturwissenschaftlerfamilie sozusagen. Und die Nähe zur Natur ist mir einfach so mitgegeben, auch durch die, hatten immer Pferde. Da ist man natürlich auch ganz viel in der Natur.
Was haben die Eltern gemacht oder machen die?
Meine Mutter war Lehrerin Mathe und Physik und mein Vater ist Physiker.
Okay, also Physik war von Anfang an ein großes Thema, ja?
Ja, genau. Also als in der Schule mochte ich Physik vielleicht auch als Rebellion gar nicht so gerne. Ich mochte dann Mathe sehr gerne und Chemie und so bin ich dann auch in die Richtung Verfahrensingenieurwesen gegangen, weil man da eher Chemie braucht als Physik.
Ja, aber wie kommt man auf so einen Studiengang?
Ja, das war tatsächlich so, ich habe überlegt nach der Schule, was kann ich für Fächer? Mathe finde ich toll, Spanisch und Theater finde ich auch toll. Die Kombi war schwierig zu finden. Und dann habe ich gesagt, na gut, dann nehme ich Mathe und Chemie, weil Physik mochte ich nicht so gern. Und dann war Verfahrenstechnik da, so wie das immer ist. Und dann merkt man während des Studiums, war eigentlich eine gute Entscheidung, gefällt mir doch ganz gut.
Das heißt, Sie mussten erstmal einen Teil auch Chemie studieren, um anschließend der Chemieindustrie die rote Karte zu zeigen.
Genau, so war das.
Haben Sie auch in der Industrie gearbeitet?
Ja, also ich habe im Studium habe ich 4 Jahre gearbeitet bei Beiersdorf als Werkstudentin. Und danach, während der Promotion, habe ich gearbeitet für eine Biokraftstofffirma.
Mhm. Und das hätte ja jetzt auch eine Perspektive sein können, die daraus erwächst. Ich kann mir vorstellen, dass da auch gar nicht so viele Frauen sind und man sie durchaus hätte behalten wollen.
Ja, klar, auf jeden Fall. Aber es war mir schon in meinen ersten Konzernerfahrungen bewusst geworden, dass ich schon einen Sinn brauche für das, für den ich arbeite sozusagen. Und einfach ein Rädchen zu sein in einem großen Rad sozusagen, das hat mir nicht ausgereicht. Und ich wollte erstmal nach dem Studium wollte ich die Welt ein bisschen mehr verstehen und habe gesagt, ich bin noch nicht bereit dafür, jetzt als Ingenieurin zu arbeiten. Ich will noch promovieren, um irgendwie noch ein tieferes Verständnis zu bekommen. Und dann auch in der Promotion habe ich natürlich gearbeitet für einen Konzern. Aber auch da war eben der Handlungsspielraum nicht so groß, wie ich ihn mir hätte erwünschen oder gewünscht hätte. Und habe dann gesagt, dann muss man es eben selber machen.
Das klingt jetzt so zackig und geradlinig. Hatten Sie nach der Schule nicht den Wunsch, erstmal auch irgendwie auszubrechen, irgendwas anderes zu machen?
Ja, erstmal wollte ich weg aus Hamburg. Also im Speckgürtel aufgewachsen, da wollte ich erstmal noch die Welt sehen. War in Spanien und Südamerika und kam dann zurück und dachte, auch Hamburg ist eigentlich doch ganz schön. Und das Studium hat mich dann schon fasziniert und begeistert, weil die Ingenieurswissenschaften schon einem so ein bisschen die Welt erklären. Das hat mir schon gefallen.
Sie haben sich auch bei der NGO Cradle to Cradle engagiert, haben wir hier in der Sendung auch schon vorgestellt. Cradle to Cradle bedeutet von der Wiege zur Wiege, also eine Metapher für moderne Kreislaufwirtschaft. Wie sind Sie auf diesen Trip gekommen?
Hat sich eigentlich ganz gut angegliedert in die Reise. Im Studium Verfahrenstechnik wird man eigentlich, zumindest war es damals so, vor 10 Jahren, wird man ausgebildet als eine perfekte Arbeitnehmerin für die großen Chemiekonzerne, um dann Plastik herzustellen oder Chemikalien. Und irgendwann habe ich das gemerkt und dachte, hoppla, was machst du hier eigentlich? Willst du das wirklich? Willst du da wirklich arbeiten und das Business as usual in der heutigen Zeit unterstützen? Und bin dann auf das Cradle-to-Cradle-Konzept gekommen, weil ich mich gefragt habe, braucht man Verfahrensingenieurinnen auch woanders, auch um irgendwie Lösungen voranzubringen, die die Welt ein kleines Stück besser machen? Das Cradle-to-Cradle-Konzept ist wirklich einfach einleuchtend, ne? Dass man Produktion und Verfahren so ausrichtet, dass die Produkte wirklich kreislauffähig sind. Ja, das hat mich fasziniert und mir auch wieder so einen Schub gegeben im Studium, die Motivation wieder zu fassen sozusagen, und habe mich dann sehr, sehr viel engagiert in der NGO, die sich in dem Zeitraum auch gegründet hatte. Habe viele Seminare gegeben und Regionalgruppen mit aufgebaut. Und seitdem ist diese Denkweise eben auch verankert bei mir im Kopf.
Ja, ist es dann für Sie eine eigene Lebensform geworden?
Das auf jeden Fall, also privat natürlich auch, aber da ist man natürlich angewiesen auf das, was man kaufen kann an Produkten sozusagen, ne? Aber ganz viel beruflich. Also jede Arbeitnehmerin hat einen Einfluss, kann einen Einfluss nehmen auf die Entscheidungen, die im Beruf getroffen werden, die der Arbeitgeber eben trifft. Und da war mir ganz schnell klar, dass das wird mich mein Leben lang wahrscheinlich begleiten in allem, was ich tue.
Und im Privaten, wie ist das da? Also haben Sie so eine Plastikphobie?
Naja, Plastik an sich ist ja nichts Schlimmes, ne? Plastik an sich ist ein wunderbarer Werkstoff. Es ist ja auch nicht nur, es gibt ja nicht nur Plastik, es sind ja ganz unterschiedliche Materialien. Ich meine, ich bin auch Kitesurferin, das heißt, ohne Kunststoffe beim Kitesurfen kann man sich das auch nicht vorstellen, ne? Aber wir müssen eben, und das ist der Blickwinkel, den ich eben ganz stark habe, die Produkte so designen und entwickeln, dass sie 100% kreislauffähig sind. Das heißt, wenn ich zum Beispiel mir hier eine Wasserflasche kaufe, eine Mehrwegwasserflasche, dann achte ich darauf, dass es eben wirklich 100% recycelbar ist. Und ich achte bei meinen Kaufentscheidungen dann schon darauf, dass die Recyclingfähigkeit gegeben ist.
Mhm. Power haben Sie also nicht nur im Job, sondern auch beim Kitesurfen. Ich stehe da immer staunend davor, wenn ich das irgendwo sehe am Meer, und frage mich, was braucht man dafür eigentlich mehr? Technik oder Gefühl?
Fürs Kitesurfen? Es ist schon Technik. Man braucht auch gar nicht so viel Kraft eigentlich. Der Kite, der zieht einen schon ganz gut nach oben, aber man braucht...
Der muss ja oben bleiben.
Der muss oben bleiben, genau. Deshalb braucht man die Technik, dass er oben bleibt und einen in die richtige Richtung zieht.
Vor 2 Jahren hat die Ingenieurin Anne Lamp in Buchholz in der Nordheide das Start-up-Unternehmen Traceless gegründet. Allein im ersten Jahr gab es 10 Auszeichnungen, darunter den ersten Platz im Ranking von Deutschlands Top 50 Start-ups. Und ihre Co-Gründerin Johanna Bahre hat gerade jetzt den Deutschen Start-up Award in der Kategorie Weibliche Newcomer 2022 gewonnen. Ist echt erstaunlich und beeindruckend. Wie sind Sie aber überhaupt auf die Idee gekommen, ein Start-up zu gründen?
Ja, also ganz am Anfang war die Entwicklung, die Innovation und der Prozess, allein im Labor. Und das habe ich eben weiterentwickelt und irgendwann das Potenzial gesehen, dass ja daraus Materialien werden können, die wirklich eingesetzt werden können. Aber eigentlich der wirkliche Schritt, die Öffnung der Scheuklappen sozusagen in die Wirtschaft, der kam dadurch, dass aus der Wirtschaft Interesse kam. Also der erste Kontakt war über die Firma Otto, die eben wirklich plastikfrei werden wollen in ihren Verpackungen und Versandtüten. Und dadurch kam überhaupt ja die Idee, Mensch, daraus kann man ja was machen, das hat Potenzial.
Aber wie ist Otto auf Sie gekommen?
Das ist immer eine Verkettung von Zufällen. Ich kannte im Endeffekt jemanden, der dort arbeitet und der das zufällig mitbekommen hatte. Und dann haben wir da mal einen Termin gemacht und so fing das alles an.
Und was haben Sie für die produziert oder was haben Sie denen angeboten?
Im Endeffekt war ich in einem ganz, ganz frühen Stadium der Entwicklung, war auch noch mitten in meiner Promotion. Aber solche Firmen wie Otto oder eben auch viele andere, die brauchen ganz dringend Lösungen und wissen, dass man eben auch Frühphasenentwicklung unterstützen muss. Und da haben wir im Endeffekt angefangen mit einer Prototypentwicklung. Also
für eine Versandtasche,
genau. Ein Prototyp entwickelt, der eben den Anforderungen entsprochen hat. Und die nächste Phase war dann, nachdem der Prototyp quasi abgesegnet wurde und jetzt auch unsere erste Anlage in Betrieb genommen wurde vor 3 Monaten, ist jetzt in den nächsten Monaten eine Pilotphase mit einer ersten kleinen Serie an Versandtüten.
Kannten Sie denn andere Start-ups? Kannten Sie sich aus in dieser Branche, wie das überhaupt geht?
Ja, das war natürlich auch ein ganz, ganz wichtiger Faktor, ne? Zu der gleichen Zeit habe ich andere Startups kennengelernt, bin so ein bisschen in die Welt eingetaucht und habe natürlich auch eine tolle Unterstützung erfahren von anderen GründerInnen. Und das muss man sich ja auch erstmal anlernen, ne? Was ist eigentlich diese Welt der Startups? Wie geht Gründen? Ja, das ist eine lange Reise. Man muss anfangen, natürlich sich erstmal zu überlegen, was ist der Business Case dahinter? Wie kann man am Ende damit Geld verdienen? Dann aber auch, wie kriegt man das technisch hin, das zu skalieren? Wie kriegt man das hin, eine Organisation aufzubauen? Und der nächste Schritt war, nachdem man die ganzen Informationen sich eingesammelt hat, sich zu vernetzen. Das ist ganz, ganz wichtig. Ein ganz großes Netzwerk aufbauen an UnterstützerInnen. Und dann kam auch das erste Team, was ich mir aufgebaut habe. Und in dem Zuge habe ich dann eben auch meine Mitgründerin kennengelernt.
Haben Sie die gefunden?
Die habe ich gefunden, auch eine Verkettung von Zufällen. Ich habe mich angemeldet bei einem Inkubator-Programm. Das ist im Endeffekt ein Programm, was so ganz Frühphasenideen unterstützt und Menschen zusammenbringt zu bestimmten Themen, um sich zusammen zu befruchten sozusagen. Und das war die Organisation Project Together, sitzt hier auch in Berlin. Und darüber haben wir uns kennengelernt, über diesen Inkubator. Und dann, nach einem halben Jahr, als ich das Team so ein bisschen aufgestellt habe, habe ich gemerkt, ich brauche hier eine Mitgründerin. Und ich brauche vor allen Dingen auch eine Mitgründerin mit der Business-Expertise. Dann kam Johanna auf jeden Fall sehr gut in Frage und sie hat auf jeden Fall sehr viel Lust gehabt.
Das eine ist ja eben diese theoretische Idee, man könnte das und das so und so machen. Das andere ist dann die praktische Umsetzung. Haben Sie das von Anfang an mitgedacht, dass Sie schnell tatsächlich eine erste Produktionsanlage bauen müssen? Ich meine, Sie waren da Ende 20, jetzt sind Sie 31.
Ja, tatsächlich habe ich das direkt mitgedacht. Das kam daher, dass ich das Glück hatte, meine Promotion 5 Jahre lang mit einem Konzern zusammenzuarbeiten, zu machen, der ein großer Biokraftstoffhersteller. Und die eben mir diese Denkweise genau eingepflanzt haben. Also wenn Prozesse entwickelt werden, müssen sie gleich so entwickelt werden, dass sie skalierbar sind, also vergrößerbar sind und dass sie eben auch ökonomisch am Ende Sinn ergeben. Und das habe ich eben mitgemacht, auch die Prozesse, die ich sonst entwickelt habe für die Firma, eben mit skaliert und mit großen Anlagen, den Bau der großen Anlagen begleitet. Und so war das Denken direkt drin.
Wie haben Sie das Geld dafür zusammenbekommen, um diese Pilotanlage zu bauen? Das ist ja richtig ein großes Ding.
Ganz genau. Das ist eben
ein Firmengebäude auch.
das ist eben die große Herausforderung, wenn man nicht ein Software-Startup ist, wo man erstmal nur einen Laptop braucht und MitarbeiterInnen, sondern ein Hardware-Startup, da braucht man direkt Geld für Anlagen. Ne? Und das haben wir im Endeffekt zusammenbekommen durch unsere erste Investmentrunde. Wir haben Investoren an Bord geholt, ein halbes Jahr nach der Gründung.
Was sind das für Investoren?
Das sind drei verschiedene Investoren. Der Hightech-Gründerfonds ist ja ein halbstaatlicher Investor. Dann B-Value, das ist ein Biotech-Investor. Und der Planet A. Planet A ist ein Impact-Investor. Also die investieren nur in Startups, die einen wirklich positiven Einfluss auf die Umwelt haben.
Berlin hat gerade jetzt ein neues Förderprogramm aufgelegt, habe ich gelesen. Ein Bürgschaftsprogramm für Gründungsvorhaben, einerseits von Geflüchteten, aber auch für soziale Unternehmen. Ist das ein Schritt in die richtige Richtung oder was würden Sie sich von Seiten der Politik da noch mehr wünschen?
Das ist auf jeden Fall ein Schritt in die richtige Richtung. Ich glaube, gerade Gründung, Social Startup sozusagen, die brauchen wir ganz dringend und die brauchen auch ganz dringend Unterstützung. Ich muss sagen, Unterstützung von der finanziellen Seite haben wir auch echt gut erfahren durch die Stadt Hamburg. Also bei uns war es ja nicht Berlin, sondern Hamburg. Das sind Förderprogramme, die gehen auch schnell und die waren auch echt, echt hilfreich in der wirklichen Frühphase. Ne? Da reichen manchmal schon gar nicht so viel Geld aus, um die ersten Entwicklungen zu machen. Und dann war aber der nächste Schritt, diese große Anlage, die gebaut wurde, dafür brauchten wir dann eben deutlich mehr Geld, als von so kleinen Förderungen eben zu holen ist sozusagen. Und die größeren Förderungen, die brauchen halt einfach lange. Die brauchen echt lange in Deutschland. Und deshalb haben wir gesagt, wir entscheiden uns dagegen. Zum Beispiel Exist-Forschungstransfer ist ja so das Größte, was man da in dem Bereich bekommen kann. Wir entscheiden uns dagegen, weil wir einfach schnell sein müssen. Wenn wir hier wirklich in den Markt wollen und etwas bewirken wollen im Bereich der Plastikverschmutzung, dann müssen wir ganz, ganz schnell, ganz groß skalieren und dann.
Ja, warum? Warum muss das ganz schnell, ganz groß werden?
Ja, im Endeffekt auf der einen Seite, weil das Problem besteht. Jedes Jahr gelangen 90 Millionen Tonnen Kunststoffe in die Umwelt. Das sind Zahlen, die kann man sich gar nicht vorstellen. Und deshalb müssen wir natürlich lieber gestern handeln als morgen.
Entwickeln sich denn da viele Konkurrenzunternehmen?
Das ist das Zweite. Natürlich, wenn wir zu lange warten, wenn wir jetzt noch 10 Jahre lang im Kleinen, im Labor entwickeln und dann erst rausgehen, dann hat die Welt vielleicht hoffentlich, ich meine, das wäre ja auch zu hoffen, schon andere Lösungen gefunden. Und es ist jetzt gerade die Zeit. Ne? Ich habe eben schon erzählt, in den letzten Jahrzehnten war das Interesse gar nicht so groß am Markt nach solchen Materialien. Aber in den letzten, 2, 3, 4 Jahren ist das nach oben geschnellt. Ich glaube ganz fest, dass Fridays for Future da auch einen ganz, ganz großen Effekt hatte, einfach in dem Denken der KonsumentInnen. Und diese Nachfrage, die von den KonsumentInnen kommt, die spüren jetzt die ganzen Unternehmen, unsere Kunden. Und davon profitieren wir natürlich enorm. Aber wir müssen eben auch jetzt dann handeln und wirkliche Lösungen anbieten können. Sonst orientieren die sich eben um.
Die Traceless-Website, die endet nicht auf .de für Deutschland, sondern auch schon mal gleich auf EU, ein Zeichen für Expansion. Wie haben Sie, Frau Lamp, Ihre Rolle als Unternehmerin gefunden? Oder sind Sie noch dabei?
Ich glaube, jetzt habe ich sie mittlerweile gefunden. Es ist natürlich eine Reise, ne? Von einer Wissenschaftlerin zur Unternehmerin. Und das wichtigste Learning sozusagen auf dem Weg war, glaube ich, den Anspruch an sich selber und an das Produkt und den Prozess kontinuierlich runterzuschrauben. Denn als Wissenschaftlerin ist man natürlich total perfektionistisch und möchte gerne erstmal alles perfekt machen in der stillen Kammer, bevor man dann damit rausgeht und es anderen zeigt. Aber so funktioniert es halt eben nicht. Ne? So wird man nie irgendwas umsetzen können. Und auch mit noch nicht ganz perfekten Lösungen, die alles ersetzen können. Ich meine, das wird noch sehr, sehr, sehr lange dauern. Wir sind immer noch in dem Prozess, rauszugehen und zu sagen, liebe Unternehmen, ihr habt da eine große, große Nachfrage und wir können das entwickeln. Das war auf jeden Fall ein großer Step.
Was braucht man denn für Eigenschaften, die Sie mitbringen?
Ich glaube, das Wichtigste ist, dass man committed ist. Ich weiß, mir fällt das deutsche Wort gerade nicht ein. Dass man auf jeden Fall da 100% dahinter steht und für die Sache brennt. Ohne das geht es nicht. Mhm. Und das war auch schon von Anfang an der Fall. Also das war schon gegeben. Und was dann dazu kommt, ist natürlich dann die ganzen zusätzlichen Skills, sag ich mal, die man sich aneignen muss. Also meine Mitgründerin und ich machen natürlich jetzt nicht mehr nur unsere Expertise, die wir vorher gemacht haben, sondern wir sind auch die Rechtsabteilung, wir sind auch die IT-Abteilung, wir sind auch die Personalabteilung. Gerade in einem Startup muss man eben viele Rollen gleichzeitig übernehmen und das eignet man sich alles Learning by Doing an.
Hatten Sie Vorbilder?
Ich hatte auf jeden Fall oft hat man ja die Vorbilder seiner vorherigen Chefs. Und ja, mein vorheriger Chef bei der vorherigen Firma, der hat mir im Endeffekt ja die Denkweise, wie man eben solche Prozesse wirtschaftlich denkt und skalierbar denkt und dann eben auch schnell auf den Markt kommt, denkt sozusagen, die hat er mir beigebracht und das war auf jeden Fall sehr hilfreich. Und
da spielt ja auch Risiko eine große Rolle. Also Risikobereitschaft kann man, glaube ich, nicht lernen. Die muss man haben, oder?
Die muss man haben. Das muss man sich trauen, ganz genau. Und ich glaube, dazu muss man überzeugt genug sein, dass das, was man hier tut, egal wie es ausgeht, was bringen kann, ne? Einen Sinn hat und auch für einen selber einen Sinn hat. Das ist genau das, was ich jetzt machen will. Egal, wo die Reise hingeht und keine Angst haben davor, wenn es auch nicht klappt, das kann passieren, aber man muss ja nur rausgucken, in die Medien gucken, wir brauchen einfach Lösungen, wir müssen alle mithelfen.
Mhm. Wie ist das in Verhandlungen mit Ihren Kunden? Otto Versand haben Sie schon genannt, Lufthansa gehört noch dazu, wer noch?
Wir reden über die beiden, genau, und wir haben noch eine große Handvoll anderer Kunden, aber wir haben natürlich alle Geheimhaltung mit denen und deshalb sind öffentlich.
Wie ist das in den Verhandlungen mit Männern, die zum größten Teil vermutlich ihre Väter sein könnten? Oder ist das gar nicht so? Ist das ein Klischee? Treffen Sie womöglich bei den Unternehmen inzwischen auch auf junge Frauen als Gegenüber?
Ja, tatsächlich. Auf der einen Seite sind ja unsere Kunden die Verarbeiter, die Kunststoffverarbeiter, die dann aus unserem Granulat Halbzeuge machen und Verpackungen machen. Und auf der anderen Seite sind unsere Kunden, die Kunden unserer Kunden, also Lufthansa, Otto beispielsweise, die nach solchen Lösungen die große Nachfrage haben. Und da sitzen natürlich auch gerade in den Nachhaltigkeitsabteilungen oft junge Leute, oft auch Frauen. In der Kunststoffindustrie selber ist es natürlich noch sehr klassisch geprägt. Aber da muss ich auch sagen, begegnen die uns eigentlich immer sehr, sehr positiv, auch mir gegenüber als Frau, weil die Lösungen einfach gebraucht werden. Ne? Und ich habe es jetzt bisher noch nicht erlebt, dass man da mir mit Hohn und Spott gegenübergetreten ist.
Hm. Wie würden Sie Ihre Unternehmensphilosophie beschreiben? Das ist ja heutzutage was ganz Wichtiges, wie man so ein Unternehmen aufstellt, wie man es führt, wie man das Team zusammensetzt. Diversität ist ein großes Thema.
Ganz genau. Und das war auch eins der Treiber, würde ich sagen, oder die große Motivation, ein eigenes Unternehmen zu gründen, weil ich es natürlich auch anders erlebt hatte in vorherigen Jobs, gerade was das Thema Kommunikationskultur angeht oder Werte. Oder auch Hierarchien, ne, die ganz anders gelebt wurden, gerade in klassischen Firmen oder großen Konzernen. Und da wollen wir natürlich jung, dynamisch sein, eine gute Kommunikationskultur haben. Das ist ganz, ganz, ganz wichtig. Und vor allen Dingen auch diese Motivation, die das ganze Team mitbringt, 100% hinter der Sache zu stehen, das, solange es geht, aufrechtzuerhalten und zu fördern, weil das eine irrsinnige Energie mit sich bringt.
Wie viele Leute sind Sie inzwischen?
21 sind wir.
Mhm. Und das soll ja eben ganz schnell noch sehr viel größer werden, haben Sie schon erzählt. Der Plan ist, eine richtig große Industrieanlage zu bauen. An welchem Punkt stehen Sie da?
Ja, wir haben ja eine erste Anlage in Betrieb genommen. Das ist eine kleine Pilotanlage. Und die braucht man, um von einem kleinen Labormaßstab in eine große Industrieanlage quasi zu skalieren, sagt man das. Da braucht man einen Zwischenschritt, einen Zwischenanker, um dann das Risiko so ein bisschen rauszunehmen. Und wir planen jetzt aber gerade schon intensiv an der nächsten Anlage, die wir eröffnen wollen, die dann mehrere tausend Tonnen produzieren kann von dem Material. Und danach soll es auch weitergehen. Wir wollen eben.
Haben Sie dafür schon einen Standort?
Wir sind gerade in den letzten Zügen der Wahl eines Standorts in Norddeutschland, ist es, genau.
Mhm. Die Industrie kann ja nur überzeugt werden, wenn Sie nachweisen können, welche Wirkung ein Umstieg auf Ihre Materialien tatsächlich hat oder hätte. Wie lässt sich das messen? Wie lässt sich das überhaupt berechnen und nachweisen?
Das ist der.
Sie können ja nicht in die Zukunft schauen.
Genau, ja. Das ist der zweite ganz wichtige oder die zweite ganz wichtige Philosophie unserer Firma im Endeffekt. Wir nennen uns ein Impact-Startup. Das bedeutet, alles, was wir tun, soll einen positiven Einfluss auf die Umwelt haben. Und das muss man natürlich nachweisen, das ist ganz richtig. Und das war vor der Gründung, kann man sagen, oder vor dem ersten Investment auch, haben wir uns darum bemüht, eine Ökobilanz zu machen. Eine Ökobilanz bilanziert quasi den ganzen Produktionsprozess, also wie sieht die Welt aus mit Traceless und wie sieht die Welt aus ohne Traceless. Und dann misst man mal, wie viel CO2-Emissionen werden eigentlich jetzt weniger emittiert, wie viel Wasser wird weniger verbraucht, wie viel fossile Ressourcen werden weniger verbraucht und Land wird verbraucht. Das wird alles quasi quantifiziert. Und das haben wir durchgeführt, bevor wir überhaupt einen ersten Grundstein gelegt haben, weil wir eben ganz sicher sein wollen, dass alles, was wir tun, einen positiven Effekt hat.
Also tatsächlich viel Theorie vor der Praxis. Die Forscherin, Gründerin und Unternehmerin Anne Lamp hat uns viel erzählt in dieser Stunde über Alternativen zu Plastik, zu Kunststoffen, zu chemischen Kunststoffen. Noch näher dran an der Natur wäre ein beruflicher Plan B, von dem Sie uns im Vorgespräch erzählt haben, die Arbeit mit Tieren. In welcher Form?
Ja, also wie gesagt, die Nähe zur Natur, die war immer schon da.
Pferde, haben Sie schon erwähnt.
Pferde. Ich habe auch zwei Katzen. der Traum wäre vielleicht so ein Resthof, wo Tiere noch ihren Lebensabend verbringen können.
Ein Altersheim
für Tiere, genau.
Was hat Sie auf die Idee gebracht?
Ich glaube, das ist einfach schon immer tief drin. Die Liebe zur Natur, die Liebe zu Tieren, das macht mich einfach glücklich.
Und was ist, wenn Ihnen diese Idee jetzt jemand klaut?
Die Idee des Lebenshofs.
Mhm. Oder gibt es das schon?
Das gibt es schon. Das muss man einfach im Endeffekt auch noch. Es gibt genug Tiere, die man retten kann und die noch ein Altersheim verdient haben. Genau.
Anne Lamp, Forscherin und Gründerin des Unternehmens Traceless. Bis hierhin, vielleicht kommt noch was Neues dazu. Spurenlos soll ihr Bioplastik sein und damit die Umwelt ein bisschen sauberer machen. Schön, dass Sie heute bei uns waren. Ich danke fürs Gespräch.
Ja, vielen Dank.
Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch. Überall, wo es Podcasts gibt. Und in der DLF Audiothek.